SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Hallo zusammen. Manche Situationen sind schon abstrus. Eine Putzhilfe zum Beispiel lehnt eine angemeldete Putzstelle mit Sozialbeiträgen ab, weil sie schon einen anderen 450-Euro-Job, also einen Minijob, hat. Weil der sozialversicherungsfrei ist, fließt jeder Euro komplett in die eigene Tasche, aber auf jeden weiteren verdienten Euro sind Sozialabgaben fällig. Pro Euro bleiben also nur ein paar Cent übrig. Heißt, geputzt wird entweder schwarz oder gar nicht. Es gibt noch eine Reihe weiterer Fehlanreize bei den Minijobs, die die geringfügige Beschäftigung immer wieder in die Kritik bringt, unter anderem von Arbeitsmarktforscher Enzo Weber, der durch die Erfahrungen der Corona-Krise mittlerweile laut darüber nachdenkt, ob Minijobs überhaupt noch zeitgemäß sind.
Es gibt dann eben kaum soziale Absicherung. Wir haben gesehen, in der Krise keine Kurzarbeitsmöglichkeit. Damit sind diese Jobs massenhaft verschwunden. Es gibt wenig berufliche Entwicklung, Weiterbildung, Perspektive und viele Minijobber wünschen sich durchaus eine höhere Arbeitszeit. Also da wäre durchaus noch Potenzial.
Mehr dazu gleich. Außerdem spitzt sich die Krise in der Wirtschaft zu, die nach der Corona-Krise zwar historisch viele Aufträge hat, aber der es mittlerweile immer öfter an Materialien fehlt. Ganz besonders hart trifft es das Baugewerbe.
In der jetzigen Situation sind halt erstens die Preissteigerungen so vehement, und zweitens macht eben die einschränkende Verfügbarkeit schon Probleme, die durchaus auch Unternehmen in wirtschaftliche Schieflagen bringen kann.
Wir haben einen Bauunternehmer begleitet und wir haben Dienstleistungsunternehmen in Mannheim besucht, für die jetzt auch wieder die Corona-3G-Regeln gelten. Rein darf nur, wer geimpft, getestet oder genesen ist. Bei der ersten Einführung vor ein paar Monaten hat das zu richtigen Problemen geführt.
Weil innerhalb von wenigen Stunden 50 Absagen kamen. Die Leute hatten damals wirklich extrem viel Verunsicherung und waren dünnhäutig einfach gewesen. Es war zu viel.
Ob sich diese Erfahrungen wiederholen, auch das klären wir in dieser neuen Folge von SWR 1 Arbeitsplatz. Schön, dass Sie zuhören. Sie arbeiten als Bedienung oder Küchenhilfe in Restaurants, passen auf Kinder auf oder putzen das Haus. Die Rede ist von Minijobbern oder 450-Euro-Kräften. In der Corona-Krise sind viele Minijobs gestrichen worden, gerade natürlich im Gastgewerbe, wo alles dicht war. Im Sommer ist die Zahl der Minijobs aber wieder deutlich gestiegen, wie die Minijobzentrale aktuell mitgeteilt hat. Der Arbeitsmarktforscher Professor Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB hat sich intensiv mit dem Thema Minijobs beschäftigt und er ist kein großer Freund dieser Art von Beschäftigung. Herr Weber, wahrscheinlich finden Sie es nicht gut, dass die Zahl der Minijobs wieder steigt, oder?
Also was man sehen muss, Minijobs werden halt wirklich ganz massiv begünstigt, dadurch, dass sie für den Arbeitnehmer bei Steuern und Sozialabgaben im Grunde komplett frei sind. Ich bin der Meinung, jeder sollte sich seine Arbeitszeit wählen und wer einen Job mit sehr geringer Arbeitszeit haben möchte, der sollte ihn auch bekommen. Aber wir müssen uns schon sehr gut überlegen, ob es gerechtfertigt ist, gerade solche sehr kleinen Jobs so massiv zu begünstigen und damit ja auch starke Anreize zu setzen, da reinzugehen. Und da bin ich der Meinung, das ist eigentlich nicht der Fall.
Anreize oder in dem Fall Fehlanreize?
In dem Moment, wo man nur in diese Jobs geht, weil es diese Begünstigung gibt, ist es im Grunde ein Fehlanreiz. Denn wenn wir uns die Jobs selber anschauen, dann kann das in bestimmten Fällen durchaus das sein, was die Menschen wollen. Also wenn man als Student eben nur 10 Stunden die Woche oder so machen will, ist ja alles in Ordnung. Aber man muss auch sehen, es gibt dann eben kaum soziale Absicherung. Wir haben gesehen, in der Krise keine Kurzarbeitsmöglichkeit. Damit sind diese Jobs massenhaft verschwunden. Es gibt wenig berufliche Entwicklung, Weiterbildung, Perspektive. Und es gibt einen starken Fehlanreiz, der gerade bei Ehepartnern, also vor allem Frauen, dann einsetzt. Nämlich die Arbeitszeit eben nicht über den Minijob hinaus zu erhöhen. Denn wenn man das tun würde, dann würde man sofort in den relativ hohen gemeinsamen Steuersatz mit dem Ehepartner reinkommen. Trotzdem sehen wir, viele Minijobber wünschen sich durchaus eine höhere Arbeitszeit. Also da wäre durchaus noch Potenzial.
Ursprünglich waren Minijobs mal als Brücke in den Arbeitsmarkt gedacht. Ein paar Monate sich beweisen und an das Arbeitsleben gewöhnen und dann in eine reguläre Stelle wechseln. Heute bleiben viele Menschen aber längerfristig dauerhaft in ihren Minijobs. Ist das Konzept also gescheitert?
Also die starke Deregulierung bei den Minijobs und Begünstigung, die fand ja statt so Mitte der 2000er, als wir noch Zeiten der Massenarbeitslosigkeit hatten, als sich im Arbeitsmarkt wenig bewegt hat. Und dann waren die Minijobs ja auch erstmal deutlich gestiegen. Wir sind jetzt aber in einer anderen Situation. Wir haben demografischen Wandel, die Arbeitskräfte werden knapper in Deutschland. Eine Beschäftigungsausweitung wird über viele Jahre hinaus deswegen gar nicht mehr möglich sein. Deswegen müssen wir schauen, dass wir aus jedem einzelnen Job möglichst viel machen. Und das bedeutet, eine Begünstigung, Jobs möglichst klein zu halten, die ist nicht mehr das, was wir in diesem Jahrzehnt brauchen.
Heißt das, der Rückgang von Minijobs in der Corona-Krise wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um damit ganz aufzuhören?
Also es war sicherlich dramatisch und viele Menschen haben ihr Einkommen dadurch verloren. Aber es gibt uns auch ein Möglichkeitsfenster, denn die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, die läuft schon wieder ganz gut, die ist schon wieder auf Vorkrisenniveau. Aber die Minijobs, die sind immer noch deutlich abgesackt, immer noch eine 500.000 unter dem, was wir mal hatten. Das heißt, wir können jetzt so steuern, dass die Erholung des Arbeitsmarkts in sozialversicherungspflichtige Jobs gelenkt wird. Und das heißt für mich nicht sofort stärker regulieren, also nicht sofort die Minijobs abschaffen oder so, das kann man mittelfristig überlegen, sondern das heißt für mich jetzt die Firmen begünstigen und finanziell bezuschussen, die ihre Beschäftigung sozialversicherungspflichtig wieder aufbauen und eben nicht in Minijobs. So könnte man dieses Umsteuern auch in einer Situation jetzt zügig in Gang bringen, die für viele Betriebe halt finanziell noch immer sehr, sehr schwierig ist.
Was ist in dem Zusammenhang mit Studierenden oder Menschen, die schon in Rente sind? Für die sind Minijobs eine gute Gelegenheit, sich ein bisschen was dazu zu verdienen, ohne Abgaben drauf zu haben. Sollten für diese Gruppen die Minijobs möglicherweise exklusiv erhalten bleiben, so wie sie jetzt sind?
Ich glaube nicht, dass man für Menschen in Rente oder im Studium da Sonderregeln braucht. Denn schauen wir mal genau hin. Minijobs sind steuer- und abgabenfrei. Aber wenn ich jetzt als Studierender sowieso nur einen Minijob habe und damit ein sehr geringes Gehalt, dann bin ich ohnehin unter meiner Freigrenze der Einkommenssteuer. Dann zahle ich sowieso keine Steuern. Und wenn ich als Studierender schon mal ein paar Rentenbeiträge leiste, dann schadet das ja nicht. Das ist ja etwas, das wir wollen. Genauso bei Rentnern. Wenn die eine sehr geringe Rente haben und dann noch ein paar Euro dazu verdienen, dann zahlen die ebenso keine oder kaum Steuern. Aber wer eine sehr hohe Rente hat und dann noch einen Minijob dazu, da würde ich sagen, was soll denn der Grund dafür sein, dass dieses Einkommen dann exklusiv nicht besteuert wird?
Im September ist die Bundestagswahl. Lassen Sie uns mal einen Blick in die Glaskugel werfen. Wird es Minijobs in der Form, wie wir sie heute kennen, in einem Jahr noch geben oder nicht?
Gut, das hängt sehr stark davon ab, mit welcher Koalition wir am Ende aus der Wahl hervorgehen. Ich würde davon ausgehen, dass wir eine sehr schnelle Änderung nicht bekommen werden, weil man in jedem Falle Übergangsfristen braucht. Also Menschen haben ja auf das vertraut, auf die Bedingungen, zu denen sie in bestimmte Jobs gegangen sind, haben darauf sich in bestimmtem Maße festgelegt. Und das sollte man jetzt nicht über den Haufen werfen. Also wenn man da Änderungen herbeiführt, würde ich dazu raten, erst einmal mit den neuen Fällen anzufangen, also mit den neuen Beschäftigungsverhältnissen und die ganzen Minijobs, die sich jetzt im Bestand befinden, dann erst mit einer hinreichenden Übergangsfrist auch zu überführen.
Sagt Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Und eine Frage zum Thema Minijobs stellen wir später auch noch unserem Arbeitsrechtler, nämlich ob Minijobber Anspruch auf Lohnfortzahlung haben. Wer ein Haus baut, der braucht schon immer starke Nerven und natürlich das nötige Kleingeld. Doch aktuell werden Geduld und Geldbeutel oft noch mehr strapaziert, als das sonst schon der Fall ist. Weil Materialien wie Holz, Stahl, Dämmstoffe oder Kunststoffprodukte seit Monaten knapp sind, steigen die Preise und es gibt Lieferverzögerungen. Laut einer aktuellen Umfrage leidet der Großteil der deutschen Wirtschaft unter den aktuellen Engpässen und besonders Bauunternehmen stehen unter Druck und es wird immer schwieriger, die mit den Kunden abgesprochenen Zeit- und Kostenvorgaben einzuhalten. Wolfgang Brauer hat einen Bauunternehmer aus Mülheim-Kärlich begleitet und sich zeigen lassen, wo es klappt.
Im Norden von Koblenz wird eine neue Feuerwache gebaut. Die Firma von Bauunternehmer Johannes Mogendorf sollte im Frühjahr mit dem Bau beginnen. Eigentlich.
Und dann wurde relativ schnell klar im Vergabeverfahren, dass es hier Probleme mit der Zulieferung der Dämmung gibt unter der Bodenplatte.
Die Dämmplatten waren schlicht und einfach nicht lieferbar. Eine Möglichkeit wäre ein anderes Dämmmaterial gewesen, zu viel höheren Quadratmeterpreisen.
Die geschäumte Dämmung, die nun hier eingebaut wird, die kostet inklusive Verlegen zwischen 30 und 40 Euro. Und im Falle von Formglas hätte sich der Preis hier mindestens verdoppelt.
Das wollte die Stadt nicht zahlen und deshalb verzögerte sich der Baubeginn um 2,5 Monate. Für den Bauunternehmer und seine 60 Mitarbeiter aus Mülheim-Kärlich eine Herausforderung.
Weil wir natürlich die Personalplanung hier an der Baustelle überhaupt nicht mehr realisieren konnten.
Auch beim Bau eines Altenheims in Fallendar gab es Materialprobleme. Es fehlte der richtige Baustahl. Polier Christoph Braun.
Die Qualität der Matten, die vorgesehen waren, die gibt es auf dem Markt nicht mehr. Und dann mussten wir umstellen auf Stabstahl. Das sind Matten, die sind ja vorgeschweißt. Das sind großflächige Matten, die sind 6 mal 2,50 Meter. Und so mussten wir alle 15 cm Stäbe binden. Das ist erheblich mehr Arbeitsaufwand.
Die Hälfte der Hochbauunternehmen Rheinland-Pfalz ist von den fehlenden Baustoffen betroffen. Dies beklagt Thomas Weiler, Hauptgeschäftsführer des Verbandes Bauwirtschaft Rheinland-Pfalz.
Leider einzigartig, kann man nicht anders sagen. Also mit sowas hatte die Branche noch nie zu kämpfen. Und gerade jetzt, wo die Konjunktur im Baubereich nicht die schlechteste ist.
Ein Grund für die Lieferschwierigkeiten: Die Hersteller von Vorprodukten im Ausland haben wegen der Corona-Pandemie ihre Kapazitäten im vorigen Jahr erheblich zurückgefahren.
Das ist Marktwirtschaft. Wenn im Ausland der Bedarf anspringt und man hat die Rohstoffe vor Ort, dann behält man die dort und dann kommen die anderen immer am Ende der Fahnenstange. Und das haben wir jetzt als Nachwirkung von der Corona-Krise eben zu spüren.
Thomas Weiler erwartet, dass sich die Lieferschwierigkeiten für die Bauwirtschaft noch bis ins nächste Jahr ziehen könnten und die Preise weiter hoch bleiben. Gerade für Baufirmen, die viel für die öffentliche Hand arbeiten, ein Problem, meint Bauunternehmer Johannes Mogendorf. In den Verträgen ist nämlich festgelegt,
dass eben der Unternehmer ein gewisses Risiko zu tragen hat, nämlich auch das Risiko einer Verteuerung im Material. Nur in der jetzigen Situation sind halt erstens die Preissteigerungen so vehement und zweitens macht eben die einschränkende Verfügbarkeit schon Probleme, die wir so noch nicht erfahren haben und die durchaus auch Unternehmen in wirtschaftliche Schieflagen bringen kann.
Das Baugewerbe leidet von allen Wirtschaftszweigen am meisten unter den aktuellen Lieferengpässen und unter Preissteigerungen. Hintergründe dazu waren das von Wolfgang Brauer. Kennen Sie noch das Ernstl? Die Kombination der am häufigsten verwendeten Buchstaben der deutschen Sprache aus der Sendung Glücksrad. E wie Emil, R wie Richard, N wie Nordpol und so weiter. Das war damals mein persönlicher erster Berührungspunkt mit dem deutschen Buchstabieralphabet. Doch die aktuelle Fassung hat eine ziemlich durchwachsene Geschichte. Unter anderem haben die Nazis jüdische Namen ersetzt. D wie David wurde zum Beispiel zu Dora. Jetzt soll ein neues Buchstabieralphabet her, und zwar mit Städtenamen. Ja, und für diesen Vorschlag gibt's unseren satirischen Brief der Woche von Sabine Geipel.
Liebes Deutsches Institut für Normung, ich schreibe dir einen Brief, damit du dich freust. Wobei, eigentlich sollte ich dich ja lieber anrufen, um sie gleich mal auszuprobieren, die neue Buchstabiertafel, die sich deine Expertinnen und Experten ausgedacht haben. Buchstabiertafel. Das klingt so schön altmodisch, nach Sekretärin mit Dutt und Stenoblock, nach Zeiten, als noch ordentlich geraucht wurde im Büro. Aber nun soll also auch die Buchstabiertafel, genauer die DIN 5009, moderner werden. Bei der wollt ihr vom Deutschen Institut für Normung jetzt also Tabula rasa machen. Mit Städtenamen soll in Zukunft buchstabiert werden, nicht mehr mit Vornamen. Denn die seien nicht mehr lebensnah gewesen, weil nicht divers genug. Schließlich hätte es dann 16 männliche und nur 6 weibliche Vornamen gegeben. Da wäre mal wieder der Teufel los gewesen. Oder die Teufelin. Und zeitgemäße Namen, so sagt ihr, die hätten dann komplett gefehlt. Also vermutlich sowas wie Luan statt Ludwig. Stattdessen also jetzt L wie Leipzig. So wie wir es vom Nummernschild kennen. Das soll dann nämlich gerecht für alle sein. Aber ist es das wirklich, frage ich mich. Während etwa im Vogtland gejubelt wird, wie nach einer gewonnenen Olympiabewerbung und schon Autoaufkleber gedruckt werden mit V wie Vogtland, ist euch Hamburg, zweitgrößte Stadt Deutschlands, keine Letter wert, weil nämlich ein H zu viel im Kennzeichen. H wie Hannover soll es künftig heißen. Und Baden-Württemberg ist gleich zweimal vertreten mit S wie Stuttgart und T wie Tübingen. Städte aus Rheinland-Pfalz kommen dagegen gar nicht vor. Dabei klingt M wie Mainz doch viel cooler als München. Das gibt Ärger im Bundesrat. Apropos Ä wie Ärger ist dann übrigens auch V wie Vergangenheit. Denn für Ä heißt es demnächst Umlaut A. Puh. Es grüßt dich ganz herzlich, dein Fan Sabine Geipel. Schreibt sich übrigens Görlitz, Essen, Iserlohn, Potsdam, Essen, Leipzig.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Und das ist Michael Felser. Eine Frage von Sophia aus Baden-Baden hat uns erreicht. Sie macht sich gerade selbstständig mit kaufmännischen Dienstleistungen. Und sie fragt, ich bin noch ein bisschen unsicher, was die vertraglichen Bestimmungen mit den Kunden angeht. Was muss ich beachten in Sachen Datenschutz und Vollmachten? Hier sind die Tipps von unserem Arbeitsrechtler Michael Felser.
Ja, das ist natürlich eine Frage, über die wir eine Sondersendung machen könnten. Deswegen kann man die jetzt im Detail nicht beantworten. Also ich würde der Hörerin auf jeden Fall raten, zur IHK zu gehen. Es gibt auch Existenzgründungsberatungen. Es geht ja nicht nur um Datenschutz, Vollmachten, sondern es geht auch um Sozialversicherungssteuern. Und nach meiner Erfahrung, ich mache auch das Thema Sozialversicherungsrecht bei Selbstständigen intensiv und da läuft auch einiges schief. Deswegen zur IHK gehen. Die informieren auch gerne, wo man sich dann weiter beraten kann. Und Existenzgründungsberatungen werden, glaube ich, sogar immer noch gefördert.
Auch Simon aus Bollschweil bei Freiburg hat eine Frage. Haben Minijobber bzw. 450-Euro-Kräfte Anspruch auf Lohnfortzahlung nach § 616 BGB, also wenn sie vorübergehend nicht arbeiten können?
Es kommt natürlich darauf an, warum man vorübergehend nicht arbeiten kann, aber für Minijobber und 450-Euro-Kräfte gilt natürlich dasselbe wie für Vollzeitmitarbeiter oder Teilzeitkräfte. Also die dürfen nicht schlechter behandelt werden. § 616 BGB, das ist vielleicht jetzt ein bisschen kompliziert, aber der kann ausgeschlossen werden im Vertrag. Ja, das heißt aber zum Beispiel bei Arbeitsunfähigkeit nicht, aber für Kinderkrankenpflege zum Beispiel, also wenn das Kind erkrankt ist, da zahlt ja auch die Krankenkasse. Das kann ein Arbeitgeber im Vertrag ausschließen, aber er kann es nicht nur bei den Minijobbern ausschließen oder nicht gewähren und allen anderen trotzdem geben. Also Gleichbehandlung von Minijobbern und 450-Euro-Kräften auch bei der Lohnfortzahlung.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Seit dem letzten Montag gilt in Baden-Württemberg die neueste Corona-Verordnung. Für Genesene und Geimpfte empfallen seither die meisten Beschränkungen. Für Ungeimpfte aber ist der Zugang zu vielen geschlossenen Räumen erschwert worden. Sie müssen einen aktuellen Antigen-Schnelltest vorlegen. Für Betreiber von Restaurants, Fitnessstudios, Friseursalons oder auch Kinos heißt das, nach Wochen niedriger Inzidenz und ohne Nachweispflicht müssen Sie jetzt wieder bei jedem prüfen, ob ein negativer Test oder ein Impfzertifikat vorliegt. Wie es klappt und welche Auswirkungen das mit sich bringt, das hat Stefanie Lei nachgefragt.
Der Friseursalon Tomko in der Mannheimer Innenstadt. Ein junger Mann betritt den Laden. Bevor es zum Haareschneiden geht, die obligatorische Frage am Empfang.
Bist du geimpft oder getestet?
Ich habe meine Spritze bekommen, also von daher bin ich hier.
Alles klar, perfekt. Dann darfst du mir gerade noch die Bestätigung zeigen und so reinkommen.
Die Mitarbeiterin wirft einen Blick auf sein Smartphone. Auf dem Bildschirm der digitale Covid-Pass. In 99% der Fälle laufe der Check völlig reibungslos, sagt die Friseurin. Geimpft, genesen oder getestet, die Kunden machten überhaupt keinen Hehl aus ihrem Impfstatus. Wirklich keinerlei Diskussionen?
Bis jetzt gar nicht, überhaupt nicht. Vielleicht mal 2 Kunden innerhalb des letzten Jahres.
Um Stammkunden nicht immer mit der gleichen Frage zu nerven, führt der Inhaber des Salons genau Buch. Schreibt akribisch auf, wer wann wo welchen Impfstatus hat. Um sicher zu gehen, sagt Friseurmeister Thomas Mück. Die neue Verordnung mache da keinen Unterschied. Und auch die nicht geimpften Kunden hätten sich daran gewöhnt, dass sie jetzt wieder ein negatives Testergebnis vorlegen müssen. Zum Glück für den Chef von 45 Mitarbeitern. Denn bei der ersten Einführung der 3G-Regel vor ein paar Monaten sah das noch ganz anders aus.
Da hatten wir ganz andere Erfahrungen als im Moment. Weil innerhalb von wenigen Stunden 50 Absagen kamen. Die Leute hatten damals wirklich extrem viel Verunsicherung und waren dünnhäutig einfach gewesen. Es war zu viel.
Sein Umsatz brach damals um 50% ein. Die neue Situation reiße hingegen kein Loch in seine Kassen, sagt Thomas Mück. Ganz ähnliche Erfahrungen macht Make-up-Artist Reza Shari, der im Geschäft gerade den Firmenlaptop aufgeklappt hat. Der 45-Jährige führt einen großen Kosmetiksalon in der City, das House of Beauty. Auch er verzeichnet bei jedem seiner 6.000 Stammkunden den Impfstatus.
Und wenn wir sehen, dass es ein Neukunde ist, da zeige ich es Ihnen, schauen Sie, da vermerken wir Test vorgezeigt zum Beispiel. Und ich kann aus Erfahrung sprechen, seit Montag bis jetzt hatten wir keine einzige Kundin, die nicht geimpft war.
Auch bei Reza Shari ist Land in Sicht, ziehen die Umsätze jetzt wieder sukzessiver an. Die erneute Kontrollpflicht, Alles in allem sind beide Geschäftsinhaber mit der jetzigen Lösung zufrieden. Friseurmeister Thomas Mück findet sogar
den Kurs von unserer Landesregierung super, da auch jetzt mal klare Worte zu finden, ja, für die neue Situation und eine Perspektive für Selbstständige, finde ich gut.
Seit dem letzten Montag gilt die neue Corona-Verordnung der baden-württembergischen Landesregierung und damit jetzt auch die 3G-Regel wieder nahezu flächendeckend. Über erste Erfahrungen von Unternehmen berichtete Stefanie Lai. Und mit einer Woche Verzögerung ab dem 23. August gilt die 3G-Regel auch wieder in Rheinland-Pfalz. Und zwar ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35. Und das war SWR1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler. Danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss.
Eins gehört. SWR1.